Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleiss.
Ich erlebe das tagtäglich in meinem Job, dass Konflikte über die sozialen Medien ausgetragen werden. Da nimmt keiner den Telefonhörer in die Hand und sagt, hör mal Burak, war scheiße gestern, was ist los? Oder dein Kater hat mir vor die Tür gekotzt, mach mal weg. Nein, da wird in den sozialen Netzwerken, wird gehatet, wird das öffentlich gemacht. Und das ist ja nur ein Teil, wo du dich fragen kannst, seid ihr noch ganz bei Verstand?
Und Dr. Burak Yildirim.
Diese möglichen Verzerrungen und auch die selektive Berichterstattung in den Medien, die haben wir uns natürlich mehr oder weniger so anerzogen. Deshalb ist es eben auch wichtig, wenn man der Meinung ist, man hat eine schlechte Angewohnheit, dass man versucht, die abzulegen. Und deshalb ist es auch wichtig, den Medienkonsum einfach zu beschränken, weil das ist das Thema, was am meisten zu Irrationalität führt.
Es ist so, dass wirklich, diese Folge wird mich um den Verstand bringen, das weiß ich jetzt schon. Und das liegt daran, dass wir uns auch so ein bisschen austauschen zwischen den Folgen. Und wir ja auch beide eine Zeit hatten, lieber Burak, herzlich willkommen zurück im Podcast. ja, wir hatten eine Zeit, die intensiv war, oder? Wir haben uns längere Zeit nicht gesehen und gehört und jetzt sind so viele Dinge passiert, die uns dann schon so ein bisschen verstandsmäßig auf die Probe gestellt haben, richtig?
Ja, definitiv. Ich grüße dich, mein Lieber. Ja, ungewohnt. Lange haben wir uns nicht gehört, obwohl natürlich die Folgen, wie man so schön sagt, freitags regelmäßig geliefert wurden. Wir haben ja, wenn man das mal so sagen darf, ein bisschen vorgearbeitet. Wir waren fleißig. Und jetzt haben wir aber, denke ich, wieder ein schönes Thema, womit wir das Wochenende einläuten können. Und da freue ich mich sehr drauf.
Voll. Und das heißt, mehr Rationalität entfesselt deinen Verstand. Und das finde ich deshalb ein spannendes Thema, weil ja sehr vieles sehr emotional ist in der letzten Zeit, in der Welt da draußen. Und Rationalität, ja, fehlt, kann man ja so nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall, wenn man dem einen oder anderen mehr Rationalität empfehlen würde, glaube ich, würde eventuell sogar was dabei rumkommen, aber es ist alles sehr emotional und ich bin gespannt, wie dein Mental Health Moment der Woche war, ob der auch so emotional war oder ob er sehr rational war. Bin sehr, sehr gespannt.
Oh, beides. 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 Ja, es fing rational an und wurde sehr emotional und dann ist ein ganz anderes Thema, aber ich finde, wenn ich den Podcast vielleicht mal einfach auch loben darf, aber es ist ja schon so.
Sehr gerne.
Ja, es ist ja schon so, dass wir haben ja so ein paar Themen, die wirklich einige gute Nerven treffen. Und ich finde aber über dieses Thema Mental Health Moment der Woche kratzen wir aber auch immer mal so andere Themen an, die ja im Grunde ja hier jetzt in unserem Podcast-Genre oder Milieu ja normalerweise gar nicht vorkommen würden. Und fange mal rational an, was mich sehr emotional getriggert hat, was ich jedes Jahr bekomme. Ich glaube, viele Bundesbürger bekommen das jedes Jahr. Und zwar ist das mein Rentenbescheid.
Ah, da ist er
ja
wieder.
Da ist er wieder. Vielleicht hast du das in meiner Story auch verfolgt.
Ich habe das in deiner Story gesehen und habe sehr laut gelacht.
Ja. Ich auch, aber
wow, ja,
ich auch, aber wenn man das dann so alles, wenn man sich dem Ganzen mal ein bisschen widmet und das Kleingedruckte liest, das ist schon ein bisschen, boah, das ist schon schwer, das ist schon schwere Kost. Mhm. Und ich betone ja auch immer, dass ich für den Jahrgang 1978 einen der besten Rentenbescheide in Deutschland habe, nachweislich. Mhm. Ich hoffe, dass andere bessere Rentenbescheide haben, aber ich kenne mich in der Thematik ein bisschen aus und ich weiß, dass sehr, sehr viele schlechtere Rentenbescheide haben. Aber wenn man das Kleingedruckte liest und dieser Brief kommt und man nimmt mal so einen relativ stumpfen Bleistift, man braucht gar keinen Spitzen und rechnet das einfach mal so ein bisschen aus, was das überhaupt heißt, dann wird einem dann schon sehr mulmig und auch bange vor dem Alter. Jetzt werden viele denken, ja, der Laberababer, der ist Arzt und so weiter und so fort. Nee, aber einfach mal die nackten Fakten. Also ganz rational und mit Vernunft rangegangen. Und ich habe ja vor geraumer Zeit, und vielleicht werden sich jetzt einige wundern, die meinen Instagram-Kanal nicht kennen, das ist auch keine Werbung, den zu abonnieren oder dem zu folgen, weil der im Grunde zwar öffentlich ist, aber sehr privat gehalten wird von meiner Seite, also mit den Informationen, weil diejenigen, die dort die Informationen bekommen, wissen, dass sie damit gemeint sind. Aber ich teile das deshalb, um einfach auf ein paar Missstände und ein paar Perspektiven aufmerksam zu machen. Und ich habe ja für mich dann irgendwann entschieden, oder wir innerhalb der Familie, wir müssen ein eigenes Rentensystem aufbauen zu unserem normalen sozialen Rentensystem, was uns ja sozusagen als Arbeitnehmer oder Selbstständige irgendwann hoffentlich zusteht. Und habe ja dann irgendwann angefangen, mich mit dem Thema auch Investitionen zu beschäftigen. Und eine Investition ist nicht die Hauptinvestition. Und das war dann für mich in diesem Zusammenhang, ich werde es aber auch gerne erklären, wir haben ja ein bisschen Zeit, der Mental Health Moment der Woche. Nämlich, das war das neue Allzeithoch beim Bitcoin. So, jetzt werden natürlich einige denken, was laber, also wo will der hin? Es gibt ein sehr, sehr tolles Buch. Ich glaube, dass das viele gelesen haben, Ende der 80er Jahre, Paulo Coelho, der Alchemist. Und ohne spoilern zu wollen, ich habe es sehr spät gelesen, leider. Ich glaube, wenn ich es früher gelesen hätte, könnten wir jeden Tag 3 Podcast-Folgen aufnehmen. Und ich will nicht spoilern, es geht nur um was ganz Einfaches. Es geht um einen Hirten, der sich auf eine Reise begibt, um seinem Traum zu folgen und seinen Schatz zu finden. Und es gibt in diesem Buch ein ganz tolles Zitat, nämlich, wenn wir die wirklich großen Schätze vor uns haben, erkennen wir es nie. Und weißt du warum? Weil die Menschen nicht an Schätze glauben. Und jetzt kann man natürlich hingehen und eine Schnitzeljagd machen. Man kann hingehen und eine alte Piratenkarte irgendwo auf dem Speicher finden und sagen, ach komm, wir durchsegeln die 7 Weltmeere und irgendwo werden wir einen Schatz finden. Macht in der Regel keiner. Früher war das schon irgendwo gang und gäbe. Und es gibt aber natürlich so ein paar Schätze, die man tatsächlich noch finden kann. Und deshalb habe ich irgendwann im Rahmen meines eigenen Ökosystems und Rentensystems für mich die Kryptowelt respektive den Bitcoin als den Schatz auserkoren. Und man muss dazu sagen, in den Bitcoin investieren weltweit. Das ist seit dem 11. Januar 2024 etwas anders, weil der Bitcoin etwas emanzipierter geworden ist oder weniger emanzipiert, Entschuldigung, weil jetzt auch institutionelle Anleger investieren können, also Banken, Rentenversicherungen etc. Aber vorher war Bitcoin, wenn man so will, die Zaubermünze des kleinen Mannes und der kleinen Frau. Und das Problem ist nur, dass Bitcoin für viele überhaupt nicht rational ist. Also da, ne, und auch nicht vernünftig, weil man die Technik und das System und die Idee dahinter eigentlich gar nicht begreift. Außer man beschäftigt sich damit. Und wenn man aber dann irgendwann sagt, pass auf, das ist verrückt, dass nur weltweit nur 2% aller Menschen dort investiert sind, dann kann das ja nicht was Fassbares sein. Damit kann man ja nicht Vermögen aufbauen. Und dann habe ich mich da ein bisschen reingefräst und habe das dann irgendwann, nachdem ich der Meinung war, das musst du dann mit dem einen oder anderen Erdenbürger teilen, habe ich dann irgendwann angefangen, auch auf, wie gesagt, meinem sozialen Kanal oder den sozialen Kanälen so ein bisschen dafür Werbung zu machen. Und dann ist der Bitcoin von Ende 2021 bei knapp $69.000 in 2022 auf knapp $15.000 gefallen. So, und ich, Honk, trommel die ganze Zeit und sagt, ne, Pap, Bitcoin, digitales Gold, bla bla bla. Hab nachgekauft und dann nochmal nach und nochmal nach. Und jetzt hat der Bitcoin in der abgelaufenen Woche ein neues Allzeithoch gemacht. Und das ist aus meiner Sicht sowieso nur eine Etappe auf dem Weg nach weiter oben. Aber diese zwischenzeitliche Durststrecke mit der Idee, die man sich mit so einer Anlagestrategie aufbaut, wo man, ich sag jetzt mal, in Virtuelles investiert. Das war in einer Woche mit dem rationalen Rentenbescheid und dem Allzeithoch der Zaubermünze. Das kam so zusammen, dass ich mir gedacht habe, Mensch, das war echt gut, da diszipliniert an dem Thema festzuhalten und vor allen Dingen an diesen Schatz zu glauben, weil viele gibt es da draußen tatsächlich nicht.
Toll.
Ja, das weiß ich nicht. Aber ich fand's schön.
Ich finde, wenn man weiter an Schätze glaubt, das ist doch ein Applaus wert. Also ich meine, wer glaubt denn heute noch an Schätze? Das ist doch super.
Ja, wenige, aber ich schon. Also ich vielleicht bin ich auch zu romantisch, das mag sein. Ich mag ja auch Alice im Wunderland, wie wir alle wissen.
Ja.
Zumindest Spiegel die Podcast-Folge oder die Podcast-Folgen hören. Aber ich glaube, in einer sehr, systematischen Welt, in einer sehr strukturierten, organisierten Welt, die zwar vom Chaos strukturiert und organisiert scheint, ist es eben gar nicht so schlecht, ab und zu mal in Bereiche einzudringen, die ja was Besonderes haben.
Ja.
Und bei dem Thema Geld, das ist auch vielleicht nochmal wichtig, das zu unterstreichen. Es geht nicht darum, Geld anzuhäufen. Es geht auch nicht darum, das größte Vermögen anzuhäufen, weil ich den Spruch "Geld macht nicht glücklich" finde ich immer sehr unglücklich, weil der kommt meistens von Leuten, die kein Geld haben. Aber es stimmt grundsätzlich, da gibt es sehr, sehr viele Studien drüber, dass auch viele sehr reiche Menschen einfach nicht glücklich sind. Aber der Satz "Geld macht nicht glücklich", sondern das, was man damit anstellt, das trifft allerdings schon zu. Und ich merke das natürlich im Gesundheitssystem, dass Leute, die über ein oder Kunden, die über ein gewisses Budget verfügen, bessere gesundheitliche Leistungen bekommen. Und ob das gerecht ist oder ungerecht, Stichwort gesetzliche Versicherung, private Versicherung und so weiter, das ist, ich glaube, die Debatte brauchen wir nicht führen. Das Thema ist durch. Aber Fakt ist, dass unter den gesetzlich Versicherten, die gewisse Leistungen bekommen und damit nicht zufrieden sind, es genug gibt, die eben über finanzielle Mittel verfügen und dann sagen, das ist mir meine Gesundheit wert. Und allein dafür, für die Pflege später, für die Pflegeangehöriger, für Gesundheitsleistungen, ist es wert zu investieren. Und deshalb geht es nicht darum, nochmal eine Designertasche zu kaufen oder nochmal ein Lamborghini.
Ein sehr guter Mental Health Moment der Woche.
Ich denke schon. Denke schon. Wie war denn deiner?
Mein Mental Health Moment der Woche, der geht in eine ähnliche Richtung, allerdings auch schon wieder doch ganz anders. Und zwar war es so, dass wir relativ lange, wie soll ich sagen, also es gab eine Anfrage von einem potenziellen Kunden, der auch nicht nur per Bitcoin recht reich geworden ist, sondern auch per Investitionen auch in Immobilien und so weiter und so fort. Und ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl gehabt, da ist viel Intelligenz am Start, da ist aber auch viel Naivität am Start. Und kommt nicht von ungefähr, dass er uns angerufen hat. Und also dazu muss man sagen, das, womit er sich beschäftigt, das sind schon Dinge, die äußerst diffizil sind. Meistens ist es ja so, dass wenn Menschen große Investitionen tätigen, dann wird es auch sehr schnell politisch, weil es dann auch mit Gemeinden zu tun hat, mit Städten, teilweise aber auch mit Landesregierungen oder sogar noch weiter. Und welche Kräfte da manchmal am Werk sind, um Dinge zu verhindern in unserer Neidgesellschaft, das ist schon enorm. Und wir haben auch irgendwie so ein Gespür gehabt dafür, das wird kein einfacher Job. Dann waren wir wirklich sehr akribisch, haben auch augenscheinlich genug Hinweise gegeben und auch Argumente geliefert, dass dieser Mensch dieses Unternehmen dann zugesagt hat und auch gesagt hat, hätte ich sie doch vielleicht vor einem Jahr schon mal engagiert, dann wären wir vielleicht viel Mist erspart geblieben. Da haben wir uns gefreut und haben gedacht, alles klar, der hatte im Grunde genommen alles abgesegnet und es war alles gut. Und dann kommt Zahlenberg und dann kommt plötzlich, obwohl er sich natürlich vorstellen konnte, weil es nicht, wissen wir nicht, die erste Agentur, die für ihn gearbeitet hat, oder überhaupt für das Unternehmen, dann kommen Zahlen und du stellst plötzlich fest, es wird sehr still. Weil du Zahlen geliefert hast, was unser Budget angeht, und du hörst plötzlich nichts mehr. Und du denkst so, okay, was ist da jetzt passiert? Und dann kommt ein sehr kruder Satz per E-Mail, der eigentlich komplett sophisticated ist und du gar nicht checkst, was will es mir sagen? Und dann merkst du, dass es so ist, dass der Mensch, das Unternehmen, das wirklich Millionen zum Fenster rausgeschmissen hat, plötzlich mehr oder weniger abspringt, weil er feststellt, dass die Beratung ihren Preis hat. Die im Vergleich zu dem, was passieren würde, wenn er sie nicht in Anspruch nehmen würde, völlig lächerlich ist. Aber er hat am Ende des Tages das Geld nicht in sich investiert. Und ich sage bewusst, in sich nicht investiert. Wir können damit total gut leben. Mir ist das total egal. Also wir sind Gott sei Dank in der Situation, dass wir nicht zusammenbrechen vor Traurigkeit, wenn ein Kunde, der uns anfragt, dann doch kein Kunde wird. Aber krass war zu sehen, dass wirklich ein Unternehmen auf Top-Level entscheidet, ein paar tausend Euro sind, vielleicht kann ich mir die sparen, weil es doch gut geht, was ich da so mache. Total blauäugig, weil ich bin mir sehr sicher, dass wir irgendwann in ein paar Monaten hektische Anrufe kriegen werden, für die ich dann nicht mehr so richtig zur Verfügung stehe, weil das holst du nicht mehr auf, was bis dahin passiert. Aber es ist krass, wie wenig Menschen doch investieren wollen für eine gute Mental Health zum Beispiel. Irre. Am Ende ist es wirklich ein knallhartes Kalkül. Was bringt mir was jetzt direkt und sofort? Wenige investieren in sich und in die Zukunft von sich selbst. Das war eine sehr interessante Erkenntnis, für die ich super dankbar bin, weil es da sehr, sehr, sehr viele Learnings draus gibt aus diesem Case. Und ich für mich das zum Anlass genommen habe, mal wieder zu investieren, mich beraten zu lassen. Weil wenn man selber berät, wird man manchmal betriebsblind. Und deshalb ist es ganz gut, auch sich selbst beraten zu lassen, wenn man in der Beratung ist. Und das mache ich jetzt einfach. Also ich
investiere in dich selbst also.
Ich investiere in mich selbst. Ich habe gemerkt, wie doof das ist und wie krass das sein kann, wenn jemand anderes nicht in sich selbst investiert, also tue ich selber. Punkt. So.
Du hast schöne Geschichten aus der Arbeitswelt. Da ist immer was Feines dabei.
Oder?
Da ist echt was Feines dabei. Ist immer was Feines dabei.
Ich habe aber vor allen Dingen ganz rational gehandelt. Und da war ich sehr froh drüber. Also ich habe meinen Verstand quasi entfesselt.
Ja.
Und bin den Weg gegangen. Und habe auch klar gemacht, dass ich den Weg zu einem späteren Zeitpunkt, gar nicht, weil ich beleidigt bin, sondern weil ich glaube, dass es gar keinen Sinn macht, klar gemacht, dass ich dann den Weg dann doch nicht weitergehen werde. Verstand und Ratio und Emotionen auf der anderen. Warum, Burak, ist unsere Welt so emotional aufgeladen und warum fehlt es an Ratio und Verstand?
Ja, wenn wir das in einer Podcast-Folge erklären könnten, dann könnte es sein, dass wir für den Pulitzer und vielleicht auch für den Nobelpreis nominiert werden. Also das, ja. Ich glaube, wir werden einiges davon beantworten können. Da bin ich schon sehr zuversichtlich, weil wir uns ja zum einen auf die Folge vorbereitet haben und zum anderen so aus dem eigenen Zauberkasten sicherlich berichten können. Grundsätzlich würde ich persönlich jetzt für mich das Thema Rationalität und Emotionen ungern trennen wollen, weil ich ein sehr emotionaler Mensch bin. Manchmal auch zu emotional, gebe ich gerne zu. Da bricht vielleicht auch der Südländer so in mir durch und der Berühmte. Und aber ich glaube, es geht auch eher darum, dass man, wenn man rational handeln möchte, dass man das nicht ohne Emotionen tun muss, sondern eher, dass man die Kontrolle über seine Emotionen einfach behält und sich nicht im Grunde von den Emotionen übermannen lässt. Und ich glaube, da tun wir uns schon in einigen Dingen schwer, weil wir, glaube ich, auch ein Stück weit nicht aufgeklärt genug sind. Ne? Ich möchte jetzt nicht auf das Thema Aufklärung im klassischen Sinne zu sprechen kommen.
Ach, sondern, schade.
Ja, da können wir eine eigene Folge drüber machen. Nein, ich glaube, wir sind einfach nicht aufgeklärt genug, weil wir natürlich in einem ungemeinen Nachrichten- und Informationstraffic ausgesetzt sind. Und ich glaube, da fällt es schon sehr, sehr schwer zu filtern und auch kritisch zu filtern und zu sagen, okay, konsumiere ich das, was ich da gerade vorgeliefert bekomme? Und schluck das runter und dann wird es irgendwann ausgeschieden über die bekannten Wege. Oder ist es so, dass man das tatsächlich in sich, in die zumindest gedankliche DNA einbaut? Und ich glaube, da wird es dann unheimlich schwer, rational zu handeln. Ich meine, wir sind von Haus aus, ich würde mich selber nie als Wissenschaftler bezeichnen, aber wir werden natürlich wissenschaftlich geprägt im Rahmen des Studiums. Wir wachsen so auf und dann heißt es auch immer, was ist evidenzbasierte Medizin, evidenzbasierte Herangehensweise. Und manchmal hilft das. Manchmal hilft das, um viele politische, sozialkritische, vielleicht auch gerade im Hinblick auf Statistiken, wo es um Armut und Rente, manchmal sogar beides in einem Zusammenhang hingewiesen wird, dass man sich einfach mal gewisser Statistiken und auch Daten bedient, die einfach ganz sachte, nackt, nüchtern belegen, dass trotz zahlreicher Herausforderungen und Probleme die Welt insgesamt sicherer, wohlhabender, gesünder und unglaublich aber wahr, friedlicher geworden ist. Und wenn man sich dem mal hingibt, dann wird wirklich das Leben zum Teil einfacher. Ich habe auch meine Dämonen, mit denen ich zu strugglen habe und die ich bekämpfen muss, etc. Aber ich tue mich schwer, mich von externen Dämonen auch noch quälen zu lassen. Und weil es am Ende des Tages natürlich den Verstand im wahrsten Sinne des Wortes vernebelt. Und das möchte ich einfach nicht. Ich möchte die Kontrolle über meine Emotionen haben, die Kontrolle über meinen Geist. Und dann darf ich immer noch falsche Entscheidungen treffen. Das steht mir zu. Aus denen ich dann hoffentlich lerne und sie nicht nochmal begehe oder wenigstens neue Fehler begehe und nicht alte wiederhole. Und da denke ich, da können wir im Laufe der Folge ein bisschen was zu erzählen.
Also ich habe lange drüber nachgedacht und es ist so wirklich so, dass wenn du dann mal so ein bisschen eintauchst, auch in das, was so seit Corona passiert ist und was mit Menschen passiert ist, dann haben wir schon auch die ein oder andere Folge mal irgendwie auch wirklich darüber gemacht, was sind eigentlich so, oder andersrum, ich glaube, wir haben immer mal wieder über die Folgen von Corona gesprochen, wir haben immer mal wieder auch darüber gesprochen, was so gesellschaftlich, was sich verändert hat. Aber so ein bisschen in der Recherche auch in jetzt zu dieser Folge ist aufgefallen, dass wirklich die Zahlen dramatisch gestiegen sind von Menschen, die überfordert sind, die mit ihrem Alltagsleben kaum noch parat kommen. Und das hat unmittelbar was damit zu tun, dass sie unsicher sind. Und das bedeutet, dass auch, und wir müssen, glaube ich, so ein bisschen aufpassen, dass wir in dem Podcast nicht andauernd Medienschelte betreiben, aber Fakt ist eben auch, dass Medien das wissen und Medien auch ein bisschen in der Bredouille sind und auch Zeilen liefern müssen, die interessant genug sind, damit Menschen da draufgehen und sie anklicken. Und deshalb wird oftmals einfach auch Angst geschürt. Und was ist Angst? Das ist Emotion. Und was ist mit Dingen wie so Zahlen wie in 30 Jahren werden keine Verbrennungsmotoren mehr zugelassen. Erinnere dich, noch gar nicht so lange her, jetzt wird das gerade wieder gekippt und dann bricht Panik aus, weil die meisten Leute ja denken ja so, was, dann muss ich ja schnell noch ein Auto kaufen, damit ich irgendwie überhaupt noch in den Genuss komme, ein normales Auto zu fahren. Also wir sind getrieben, wir werden vor uns hergetrieben und es ist auch augenscheinlich so, dass Menschen das an sich ranlassen. Dann haben wir eine Wirtschaftskrise, wenn du willst. Dann haben wir Krieg um uns rum. Dann haben wir einen irren Putin, der augenscheinlich auch vogelwild Dinge tut, die super gefährlich sind. Wir geraten da so ein bisschen in die gesellschaftliche Angst des Kalten Krieges rein, in Ansätzen und. Du kannst es aufzählen bis Bagdad und zurück und stellst fest, dass Menschen immer emotionaler werden. Es ist egal, ob du das in sozialen Netzwerken siehst oder wenn du einfach im Alltag dir anguckst, wie Menschen reagieren oder im Freundes- oder im Familienkreis, gar wo du, ich weiß nicht, ob es dir auffällt, aber ich stelle mir jedenfalls regelmäßig die Frage, was ist denn kaputt gegangen? Was ist denn los? Das ist ja alles nur noch höchst emotional. Du kommst mit Ratio ungefähr von hier bis zum Kühlschrank. Und das kann doch nicht wahr sein, dass wir alles emotionalisieren. Wirklich alles. Mach einmal dieses Internet auf und du hast in sämtlichen Nachrichtenportalen Emotionen pur und keine positiven. Und das ist was, glaube ich, wirklich toxisch ist für uns Menschen. Das ist was, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht im wahrsten Sinne des Wortes den Verstand verlieren. Und ich will es jetzt gar nicht zu sehr übertreiben, aber ich finde, egal wohin du guckst, egal welche Statistik du dir anguckst, Menschen sind es nicht mehr gewohnt, normal miteinander zu kommunizieren, wenn sie ein Problem haben. Ich erlebe das tagtäglich in meinem Job, dass Konflikte über die sozialen Medien ausgetragen werden. Da nimmt keiner den Telefonhörer in die Hand und sagt, hör mal, Burak, war scheiße gestern, was ist los? Oder dein Kater hat mir vor die Tür gekotzt, mach mal weg. Da wird in den sozialen Netzwerken wird gehatet, wird das öffentlich gemacht und das ist ja nur ein Teil, wo du dich fragen kannst, seid ihr noch ganz bei Verstand? Alles emotional. Ratio? Relativ selten, relativ wenig. Und irgendwo so Leute wie du und ich, wir gehen danach, dass es wieder mehr davon gibt. Und das ist doch krass.
Das ist krass. Aber ich denke, dass vieles davon eben auch hausgemacht ist. Also wir bekommen die Nachrichten und Informationen aus den Quellen, die wir uns verdienen. Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber letztendlich werden wir natürlich mit dem beliefert, was wir uns auch tagtäglich gönnen. Wenn wir, es geht natürlich um Klicks, es geht um Werbeeinnahmen, wenn wir das Thema Medien nehmen, ne? Und es ist halt schwierig. Ich sag jetzt mal, viele Likes und viele Aufrufe zu bekommen, wenn die Nachricht oder die Information oder die Headline einfach nicht dramatisch genug ist. Und einfach zu sagen, ganz blödes Beispiel, heute ist einfach ein klasse Wetter, geht doch mal vor die Tür. Ja, das klickt keiner an. Da guckt man vielleicht durchs Fenster oder durch Schlüsselloch und denkt sich, ja, ist cool heute. aber fertig, wenn überhaupt. Und diese möglichen Verzerrungen und auch die selektive Berichterstattung in den Medien, die haben wir uns natürlich mehr oder weniger so anerzogen. Und deshalb ist es eben auch wichtig, wenn man der Meinung ist, man hat eine schlechte Angewohnheit, dass man versucht, die abzulegen. Und deshalb ist es auch wichtig, den Medienkonsum einfach zu beschränken, weil das ist sicherlich das Thema, was am meisten zu Irrationalität führt. Ne? Weil wir werden berieselt, wir werden, ich nenne es ruhig mal manipuliert, aber wir lassen es geschehen. Und ich glaube, dass man sich da wirklich klare Grenzen, auch als Erwachsener, nicht nur für die Kinder, das hatten wir auch schon mal hier mehrmals kommuniziert, sondern als Erwachsener sich klare Grenzen setzt. Es gibt keinen Grund, negative Nachrichten aufzusaugen wie ein Schwamm. Und wenn man der Meinung ist, das ist nun mal so, oder es könnte so sein, dann denke ich, für das Allgemeinwohl, also für das eigene Allgemeinwohl, wäre es halt eben wichtig zu überprüfen, stimmt das? Ist es tatsächlich so, wie es dort jetzt so kommuniziert wird? Aber wir haben natürlich für vieles keine Zeit. Wir haben wenig Zeit, uns zu bewegen. Wir haben wenig Zeit, vernünftig einzukaufen und dann auch noch uns selber ein Mahl zuzubereiten. Viele haben Glück, dass es Partner oder Partnerinnen gibt, die das vielleicht noch machen. Oder die Mama macht es nochmal, weil sie, wenn sie vorbeikommt. Aber wir haben einfach für vieles wenig Zeit. Und dann nehmen wir uns natürlich auch nicht für irgendwelche Faktenprüfungen Zeit. Stimmt das? Ich hatte das mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, habe ich von einem Journalisten gehört, der gesagt hat, wenn du aus einer Quelle eine Information hast, überprüfe das bitte anhand einer zweiten unabhängigen Quelle. Und dann kannst du es vielleicht rausposaunen. Und aber das passiert ja gar nicht im privaten Rahmen. Oder auch Zeit für Selbstreflexion. Zu sagen, okay, die Information habe ich jetzt bekommen, ich überprüfe mal so meine eigenen Überzeugungen, meine Vorurteile, die natürlich auch jeder hat, um dann eben zu schauen, passt das alles? Und dann geraten wir in einen Strudel, in einen Trott. Und dann lassen wir es mehr oder weniger eigentlich auch geschehen und über uns einfach auskübeln. Und dann wird es natürlich auch schwer, da die Kurve zu bekommen und dann letztendlich zu sagen, jetzt mal Vernunft walten lassen, die Kontrolle übernehmen und ja, um mal bei der Headline unserer Folge zu bleiben, rational zu sein. Weil rational zu sein oder vernünftig zu sein, das ist nicht automatisch gegeben. Das ist nicht ein Geschenk, was man so in die Wiege reingelegt bekommt, sondern daran muss man im Grunde kontinuierlich angestrengt arbeiten. Das muss entwickelt werden, das muss gepflegt werden, um auch immer wieder mit den neuen Situationen im Grunde parat zu kommen. Und du hast vorhin gesagt, möglicher zweiter kalter Krieg und so weiter. Jetzt könnte ich ganz platt, ganz rational sagen, ja gut, wenn es so ist, ist es so, aber wir haben ja schon mal einen kalten Krieg, wir haben schon mal einen Weltkrieg und auch einen zweiten, haben wir überlebt. Dann werden wir diesen auch überleben. Niemand möchte da hinkommen. Und ich glaube, dass wir technologisch betrachtet und auch diplomatisch betrachtet, könnten wir jegliche kriegerische Auseinandersetzung beenden und idealerweise erst gar nicht zur Entstehung kommen lassen. Dass das passiert, hat sicherlich auch Gründe, ohne da tief einzutauchen. Aber gewisse Dinge werden geduldet, gewisse Dinge werden toleriert, gewisse Dinge werden initiiert. Und wichtig ist, dass man sich aber dort nicht selber verliert. Und da ist ein Medienumgang einfach unheimlich wichtig und letztendlich auch, es ist sicherlich wert, den sozialen Umgang in echt zu pflegen, als über soziale Medien. Also für mich zum Beispiel sind die sozialen Medien, wenn überhaupt, nur ein Kanal, um Wissen, Informationen zu transferieren und gegebenenfalls auch zu erhalten. Aber über soziale Medien sollte man nicht sozial kommunizieren, so komisch sich das anhört. Man sollte ein soziales Leben haben. Ein echtes zum Anfassen mit Telefon, mit Besuchen, mit lass uns doch mal treffen, lass uns mal lass uns mal quatschen, lass uns auch mal vielleicht gegebenenfalls auseinandersetzen mit einer Thematik, mit einem Problem. Aber wir verlieren uns in diesen Kanälen, in diesen digitalen Kanälen und finden dann natürlich auch mehr oder weniger da immer raus.
Ja, total. Guter Appell. Was mir aber auch direkt dazu einfällt, ist, das Rationale ist etwas, was, also erstmal sind wir ja, ist Evolution, sage ich immer, super, super langsam. Und am Ende des Tages ist es ja so, dass schon unsere Vorfahren sich mehr oder weniger auf ihre Emotionen verlassen haben und auch auf Erfahrungen verlassen haben, die sie gemacht haben, und sie haben sie weiterentwickelt. Wir haben aber das verdammte Glück, dass wir nicht mehr in gehockt irgendwie durch die Gegend laufen müssen, sondern dass wir aufrecht gehen können, und wir haben auch die Möglichkeit, durchaus auch ein Segen, uns weiterzubilden und weiter zu formen, und wenn uns Ratio fehlt, dafür zu sorgen, dass wir vielleicht einfach ein Stück mehr davon haben oder davon bekommen. Ich habe auch gemerkt, dass auf der anderen Seite, und das ist ja wichtig, also rational Dinge zu betrachten, rational Dinge mal ohne Emotionen sich anzugucken, sich damit auseinanderzusetzen, Entscheidungen zu treffen, Emotionen möglichst rauszulassen. Jeder, der das mal gemacht hat, was eigentlich schon krass ist, dass man das so sagen muss, wird merken, wie viel Raum und wie gut das tut, weil Emotionen im Vergleich zu Ratio, so ist es zumindest mein Empfinden, viel anstrengender sind. Ratio, da hast du einfach einen Case, das arbeitest du ab und dann ist gut. Wenn du denselben Case emotional auflädst, brauchst du doppelt bis dreifach so lang. Weil man abwägt, weil man sich noch einen Gedanken macht, weil man eventuell nochmal jemanden anruft, weil man nochmal in sich reinhört. Und das ist auch gut, alles aber zu seiner Zeit. Und umgekehrt hatte ich jetzt gerade vor kurzem die Situation, dass ich es mit einem Menschen zu tun habe, der rein rational ist, der kaum Emotionen hat. Jeder Mensch hat Emotionen, aber dieser Mensch hat wirklich, und da habe ich erst lange habe ich ihn dafür bewundert, bis es zu einer Situation kam, wo Emotionen dringend gefordert waren. Weil, und jetzt kommt's, Verstand nicht immer rational ist, sondern Verstand kann total emotional sein. Und Verstand, um auch Dinge zu verstehen, dafür ist die Grundvoraussetzung ein Haufen Emotionalität, Empathie, auch wiederum Emotionen, um Entscheidungen zu treffen. Das gehört total zusammen. Und dieser rein rationale Mensch hat mich quasi auseinandergenommen, weil ich einer Behörde oder einer Instanz etwas mitgeteilt habe, was auch emotional aufgeladen war. Beziehungsweise mich kritisiert dafür, und auch zu Recht, weil man natürlich nicht unbedingt auf die Idee kommen würde, dass wenn man mit einer Behörde zu tun hat, dass man emotional Dinge beschreibt. Ich für mich hatte aber das Gefühl, dass es wichtig ist, das zu tun, weil ich ein Gespräch geführt habe, wo ich rausgehört habe, da fehlt jemandem am anderen Ende der Leitung sowas wie emotional abgeholt zu werden, wertgeschätzt zu werden. Dass man sich mit ihm auseinandersetzt. Es ist ja auch scheiße, auf so einer Amtsstube zu sitzen und irgendwie nur Kackjobs zu machen. Da hast du keine Wertschätzung. Da hast du Formulare, da hast du einen Computer und den machst du morgens um 9 an und machst den um 4 wieder aus. Grauenhaft. Und naja, was soll ich sagen? Natürlich hat es funktioniert. Es hat funktioniert, weil ich einfach wusste, hol doch die Menschen einfach auch, manipuliere sie nicht, aber hol sie emotional auch mal ab. Wenn du da, also versetz dich doch mal emotional in so eine Amtsstube, wo du Linoleumboden hast oben an der Decke grauenvolle Deckenstrahler oder Fluter, wie man die nennt. Einen vergilbten Monitor und ein noch vergilbteres Keyboard und so ein schönes Mauspad mit Palmen drauf, damit noch was zum Träumen entsteht. Ist ja furchtbar. Aber versetz dich mal in so eine Armstube, also jemanden, der da arbeitet. Naja, warum erzähle ich das? Weil ich glaube, dass beides total zusammengehört und dass alles zu seiner Zeit ruhig auch gezogen werden kann und wir uns damit auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, das ist so das Schwierige, um, wenn wir jetzt auf die mentale Gesundheit kommen, da die Balance zu halten. Also wann setze ich was ein? Und dafür brauche ich natürlich eins, und da sind wir wieder am Anfang der Folge, nämlich Verstand.
Und Futter für den Verstand auch, weil ich hatte es ja eingangs gesagt, Emotionen und Rationalität oder Emotionen und Vernunft, das muss man nicht trennen. Und meiner Meinung nach geht Rationalität Hand in Hand mit emotionaler Intelligenz auch, weil man es trainieren kann. Also wenn man seine eigenen Emotionen versteht und vor allen Dingen die Fähigkeit entwickelt, sie zu stimulieren, sie zu regulieren, zu strukturieren, zu kontrollieren, dann ist das für mich ein großer Schlüssel für die mentale Gesundheit. Weil es natürlich durch die Ablenkung, die man erfährt, durch Meinungen, andere Denkweisen, Prinzipien, vielleicht auch, dass eine andere Person in einer Konfliktsituation oder in einer Kommunikationssituation emotional vielleicht gestresst reagiert, dann fühlt man sich schon eventuell auch ein Stück weit eingeengt, beeinflusst oder eben manipuliert. Und wenn man da gewisse Fähigkeiten hat, eben mit den eigenen Gedanken und Emotionen umzugehen, eine gewisse Selbstregulation zu betreiben und zu forcieren, dann kann es auch schon sehr selbstbewusst machen und auch einen völlig neuen Umgang mit bestimmten Herausforderungen erleichtern. Herausforderungen, die man sich selber stellt, die einem gestellt werden, also die einen unmittelbar betreffen, aber auch Herausforderungen des allgemeinen Lebens, ne, wenn man sich eben mit bestimmten Dingen beschäftigen muss, für die man gefühlt nichts kann. Man kann nichts dafür, dass, wie du am Anfang auch richtig gesagt hast, dass wir in einer wirtschaftlichen Krise stecken. Das gesamte Land beispielsweise. Ich denke schon, dass viele sich da machtlos fühlen, wenn der Finanzminister sich hinstellt und sagt, so darf es auf keinen Fall weitergehen, weil man das Gefühl hat, ja, der Finanzminister, der könnte das doch eventuell verändern. Der sitzt doch an den Reglern, aber was soll ich denn, kleiner Mann und kleine Frau, tun? Und aber auch da geht es um Herausforderungen, mit denen man sich dann eben selber beschäftigt, und zur Not muss man dann erstmal sein eigenes Wirtschaftssystem in den Griff bekommen und dann darüber hinaus gucken, dass man das System von X, Y und Z gegebenenfalls eben mit beeinflussen kann, positiv hoffentlich. Und das kann schon zu verbesserten Entscheidungsfindungen einfach führen und dass auch dann eben das emotionale Wohlbefinden im Grunde positiv beeinflussen.
Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz so ein bisschen auf den Ursprung des Themas von heute kommen. Und du hast ja auch die starke Subzeile auch selber erfunden, entfessle deinen Verstand. Was meinst du damit? Wie entfesselst du deinen Verstand und warum denkst du, dass es erstmal grundsätzlich wichtig ist, den Verstand zu entfesseln? Drei Fragen eigentlich in einer.
Also wie jeder habe ich natürlich auch meine Momente und auch meine negativen Gedanken. Also ich laufe hier nicht rum wie so ein Glücksbärchi. Also oft schon, aber nicht ständig. Und ich habe natürlich auch Themen. Auch Themen, die einen negativ, oder sagen wir mal nicht negativ, das ist immer so ein hartes Wort, aber zumindest Gedanken und Überlegungen, die einen etwas in Zaum halten, die einen überlegen lassen, Perspektiven versuchen aufzuzeigen, Und mir hilft die direkte Konfrontation auch mit diesen negativen Gedanken. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich negative Szenarien kreiere, aber ich mache mir schon Gedanken, wenn ich Entscheidungen treffe, dass ich auch mal den Counterpart einnehme und sage, ja, pass auf, was ist, wenn das nicht funktioniert? Was ist, wenn das in die Binsen geht? Deine, ne, unternehmerische Entscheidung oder auch die Entscheidung beispielsweise einem Kunden oder einer Kundin gegenüber, wenn ich einen gesundheitlichen Ratschlag gebe und mir dann schon die Frage im Hinterkopf stelle, aber was ist, wenn das nicht klappt? Wie ist dann Plan B, Plan C? Wie gehst du damit um? Unmittelbar, kurzfristig, langfristig? Und dieses Hinterfragen, das hilft mir eigentlich enorm, diese negativen, ja, ich nenne es mal, oder auch destruktiven Gedankenspiralen zu überwinden und zu lösen. Mhm. Und letztendlich dann wesentlich optimistischer in das Thema hineinzutauchen. Und ich glaube, das ist etwas, was dann unheimlich viel Potenzial freisetzen kann. Es gibt ja auf der anderen Seite, und dazu gehöre ich einfach nicht, ich bin nicht dieser Vermeidungstyp. Also ich vermeide nicht Negativität, ich vermeide nicht Konflikte, ich vermeide auch manchmal keine Probleme, manchmal kreiere ich sie, um dann zu sagen, okay, ich bin ein großer Freund davon, in Lösungen zu denken, aber manchmal kommt man einfach nicht auf die Lösung, weil man das Problem nicht richtig charakterisiert und einschätzen kann. So, bin ich aber bereit, in das Problem einzutauchen, in die Höhle des Löwen zu marschieren, dann ist es sicherlich so, dass man schon sehr, sehr einfach und analytisch zu Lösungen kommen kann. Und wenn man das 2, 3, 4 Mal durchgespielt hat, das fühlt sich schon sehr, sehr stark an.
Finde ich spannend. Und wie löst du das jetzt? Also du hast ja selber gerade am Anfang der Folge auch gesagt, du bist eher ein emotionaler Mensch. Mhm. Da ist der Südländer, der dann doch manchmal eher dazu neigt, durchzudrehen.
Ja.
Wie dimmst du dich zurück? Wie entfesselst du deinen Verstand? Gibt's Trigger? Gibt's irgendwelche Mechaniken, die du anwendest? Verrat uns das Geheimnis des Verstandes des Dr. Burak Yildirim.
Oh, ich weiß es nicht, ob man da reingucken sollte. Gab's nicht mal so einen Film mit John Malkovich? Ach, wie hieß der denn?
Being John Malkovich?
Ja, oder? Natürlich, wo du in den Schädel reingucken konntest. Aber ich weiß es nicht. Also ich sag mal so, ich habe ja einiges schon mehr oder weniger verraten, wie ich mit Themen umgehe und versuche, ja, sagen wir mal so ein gesundes Bild zu erzeugen. Ob es da jetzt den Schlüssel oder ob das für jemanden der Schlüssel ist, das weiß ich nicht. Ich versuche für mich letztendlich Gedanken, Emotionen so zu regulieren, dass ich würde fast sagen, dass ich Herr meiner selbst bin. Und nochmal, es gibt so ein paar Menschen, die den Podcast verfolgen, die werden natürlich auch bestätigen, dass ich, wenn ich schon mal emotional bin, dann vielleicht nicht unbedingt Herr meiner selbst bin. Aber aber ich versuche schon, mich zeitweise von meinen eigenen Gefühlen einfach zu distanzieren, damit ich irgendwo eine gewisse Objektivität, eine gewisse Logik an den Tag legen kann. Weil Emotionen, vor allem wenn es sehr egoistisch ist, schon dazu führen können, dass man einfach nicht tolerant genug ist. Und auch dann nicht die Ideen und vielleicht eine völlig veränderte Herangehensweise und ein Gedankengut von jemand anderem dann akzeptiert und auch würdigt. Und deshalb ist es sicherlich, und das liebe ich einfach, dass man in diese zwischenmenschlichen Kommunikation hinein eben dann auch emotional sein darf, dann aber klar und empathisch eine positive Umgebung schafft. Und das ist etwas, wo ich sage, das würde ich mir schon in vielerlei Hinsicht einfach mehr wünschen. Ich meine, es gibt viele Coaches mittlerweile da draußen für jeden Bereich. Auch Kommunikationscoaches und Beziehungscoaches. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass man sich selbst einfach auch oft coacht und bewusst in diese Situation sich hineinbegibt, wo man weiß, oder eben in diesen berühmten Infight begibt, wo man weiß, das wird, oh, das wird haarig, das wird dreckig, das wird ruppig. Und da wirklich seinen Mann und seine Frau stehen kann.
Finde ich einen guten Tipp, aber du hast eins angesprochen, nämlich die Kommunikation. Das ist wirklich was, wo ich auf dem Weg zur Entfesselung des Verstandes immer wieder drauf zurückkomme. Es ist wirklich krass, dass Menschen, ich habe es ja auch vorhin gesagt, über Facebook zum Beispiel Auseinandersetzungen austragen oder über E-Mail versuchen, Konflikte zu lösen oder über WhatsApp Sprachnachrichten versuchen, wirklich in den Dialog miteinander zu gehen oder über Zoom und Microsoft digitale Meetings zu veranstalten, um komplexe Themen in irgendeiner Form, die wirklich sehr viel Ratio benötigen, zu erledigen. Das ist was, was mich tatsächlich um den Verstand bringt, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dafür sind wir Menschen nicht gemacht.
Richtig.
Wir brauchen an der einen oder anderen Stelle, brauchen wir das Gespür für das Gegenüber. Wir brauchen, um überhaupt entscheiden zu können, was ist jetzt gerade wichtig, Ratio oder Emotionen, brauchen wir das Gefühl, in der Situation mittendrin zu sein, und das heißt auch physisch, weil auch logischerweise da ja auch jede Menge, ja, wie soll ich sagen, man könnte sagen, Chemie fließt, wonach wir unterscheiden, tut mir das gut, tut mir das nicht gut. Gehe ich da mit, gehe ich nicht mit. Das sind Körperhaltungen, das ist Gestik und Mimik, die du einfach auch nur in 3D mitkriegst, die du nur auch spüren kannst und auch Energie zwischen Menschen. Und dass man überhaupt darauf hinweisen muss, dass Menschen so gestrickt sind, dass sie davon abhängig sind von anderen Menschen, um Entscheidungen zu fällen. Wichtige. Um sich entscheiden zu können für sich selber. Um, ach, was weiß ich, alles Mögliche zu machen. Dass Kommunikation und dass das Gegenüber und der Austausch und auch der Konflikt, das Lachen, das Weinen, was auch immer, alles, was wir an Emotionen haben, eben lebbar macht und lebbar gemacht werden muss, um überhaupt zur Ratio zu kommen, um den Verstand einschalten zu können. Also beides, und das habe ich vorhin schon gesagt, davon bin ich total überzeugt, geht Hand in Hand miteinander. Was aber nicht funktioniert, ist, dass man das digital löst oder eben auf den Wegen, die ich vorhin skizziert habe. Daran glaube ich nicht. Und auch ich lebe in einer Welt, die digital ist. Auch ich liebe diese Welt und ich kommuniziere da auch. Und ich nutze alle Kanäle, ob WhatsApp, ob TikTok, ob Insta, ob E-Mail, ob Zoom oder Microsoft oder whatever. Nutze ich alles, sonst find's gut. Aber das geht nur bis zu einem gewissen Punkt. Und dann musst du den Verstand einsetzen und sagen, so, Freunde der Nacht, hier ist es gut, hier kommen wir nicht weiter. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass wir nicht miteinander direkt kommunizieren, sondern immer über Umwege. Und jeder Umweg ist für mich eine Blockade in Richtung Kommunikation. Klingt sehr philosophisch, aber ich meine das tatsächlich so.
Ja, und das ist, ich glaube dir jedes Wort. Keine weiteren Fragen, euer Ehr.
Gut, dann vielen Dank für heute.
War ein super Schlussplädoyer.
War eine schöne Folge.
Ich hoffe.
Gut, hoffe, es gefällt. Dann dieses Mal von mir. Normalerweise bist du dafür zuständig.
Aber es war echt schön. Ich habe es genossen.
Dito, ich danke dir sehr und freue mich auf die nächste Folge. Und weißt du auch, warum ich mich besonders auf die nächste Folge freue?
Noch nicht.
Weil du da etwas aufgemacht hast, eine Büchse, mit der ich mich schon die ganze Zeit beschäftige. Du nennst es, oder man nennt es, den dritten Ort, The Great Good Place. Und was sich dahinter verbirgt, nämlich wahrscheinlich mein Lieblingsplatz in meinem Leben. Wenn ihr das alles wissen wollt und wenn ihr vielleicht auch den Lieblingsplatz, den dritten Lieblingsplatz des Dr. Bora Gielderim wissen wollt, dann müsst ihr das nächste Mal wieder einschalten, wenn es heißt Lauf dich frei, der Mental Health Podcast.
Boah, hervorragend. Was für eine Abmoderation.
Kleiner Cliffhanger.
Super, hervorragend. Ich danke dir, ich freue mich sehr.
Dito, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.